Was war eigentlich dein stärkster Aha-Moment im Change-Prozess, als ihr Dora implementiert habt?
Dass wir Dora nicht von oben vorleben können, sondern es ist im Endeffekt ein kultureller Change, dass wir in die Köpfe aller mitbekommen, die mitarbeiten, was wir eigentlich erreichen wollen und wie wir es schaffen wollen. Das heißt, maximaler Key to Success ist an der Stelle Stakeholder-Management.
Die meisten Security-Krisen scheitern nicht an Technik, sondern an Entscheidungen. CISOs, Cybersecurity und GRC-Leads berichten vom Moment der Wahrheit, wenn Systeme brennen, Audits drücken und Budgets nicht ausreichen. Ungefiltert, ohne Buzzword-Bingo und mit klaren Learnings für alle Zuhörer. Das ist CISO Unscripted. Dora klingt für viele Unternehmen erstmal nach Regulierung, Kontrolle und steigenden Kosten. Aber die eigentliche Frage ist eine andere. Wie baut man IT-Governance so auf, dass sie Sicherheit schafft, ohne das Unternehmen durch Compliance-Silos auszubremsen? Genau darüber sprechen wir heute mit Sören Messerschmidt von der AXA. Sören kommt ursprünglich aus der IT-Revision bei EY und ThyssenKrupp und verantwortet heute Governance- und Dora-Themen in der Second Line bei einem der größten Versicherer Europas. Das Spannende an dem Gespräch ist, wir reden nicht über Theorie, sondern vor allem über die praktische Realität hinter Dora. Wie priorisiert man beispielsweise die echten Kronjuwelen, statt einfach alles maximal abzusichern? Warum werden viele Dora-Programme zur Kostenfalle? Weshalb scheitert Governance oft an Silo-Denken und schlechter Datenqualität? Und wie baut man ein integriertes Governance-Modell, das nicht nur Dora trägt, sondern auch NIS 2, den EU-AI-Act und zukünftige Regulatoriken? Am Ende sprechen wir darüber, warum Governance kein Kontrollapparat ist, sondern ein Betriebssystem für unternehmerische Entscheidungen. In einer Branche, in der Sicherheit oft mit Kontrolle gleichgesetzt wird, fällt Sören Messerschmidt besonders auf. Nicht irgendwie durch Kontrollzwang, sondern durch Gestaltungswille. Er hat seine Karriere als IT-Auditor bei EY und ThyssenKrupp begonnen, dann in der zweiten Linie bei AXA ein Programm verantwortet, das über 7 große Teilprojekte hinweg Dora, das berühmte Dora, in eine Governance-Architektur verwandelt hat. Ja. Dieser Wechsel vom prüfenden Blick in der dritten Linie hin zum strategischen Umbau in der zweiten Linie zeigt eine klare Haltung. Governance ist nicht nur ein Regelwerk für Sören, sondern Führungskunst. In vielen Orgas ist ja Dora eher ein Projekt. Und bei Sören wurde es aber zur Gelegenheit, das Betriebssystem in Anführungszeichen Governance neu zu schreiben. Mit klaren Rollen, zentralen Funktionen und einer kontrollierten Skalierung. Herzlich willkommen, Sören. Danke, dass du es geschafft hast zu CISO Chronicles.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Cool. Ich hatte jetzt gerade bei der Einleitung die Hero-Story von dir ein bisschen erzählt und wir werden heute sehr, sehr viel reden, natürlich darüber, wie man IT-Governance oder generell Security-Governance gestaltet, wohlmöglich auch kosteneffizient gestaltet. Doras ist und war in voller Munde, riesen Aufwände für viele betroffene Organisationen, sei es prozessual, organisatorisch, natürlich dann auch, was das Thema Budget oder Investments angeht. Jetzt aber zu der ersten Frage, wie entwickelt sich ein regeltreuer IT-Auditor zu einem Systemgestalter? Was reizt dich an der zweiten Linie mehr als an der dritten, wo du warst?
Ja, das ist natürlich eine super Frage. Ich glaube, die Frage stellt sich jeder IT-Auditor grundsätzlich irgendwann. Will ich wirklich mein ganzes Leben lang gucken vom Seitenrand, wie die Organisation gestaltet und ich darf prüfen, wie das aussieht? Oder kommt irgendwann der Punkt, an dem ich sage, hey, ich möchte auch mal aufs Spielfeld, ich möchte auch mitmachen, ich möchte auch schauen, wie sowas aussehen kann, wie man wirklich mit anpacken kann, um nachher wirklich dann auch Ziele mit zu erreichen und nicht klischee-mäßig nachher zu kommen und zu sagen, ja, ich guck mir mal an, was du gebaut hast und schau mal, ob das alles so super ist und danach wieder zu gehen. Oder festzustellen, hey, da sind aber noch Gaps, aber die musst du jetzt selber beseitigen, da darf ich dir nicht bei helfen, weil ich muss ja unabhängig bleiben.
Genau, das ist immer die Krux als IT-Auditor. Du warst ja sogar externer IT-Auditor und dann später bei ThyssenKrupp und dann TKE interner Auditor. Ich glaube, offiziell dürfen sie nicht beratend tätig sein, aber natürlich wirken die internen Auditoren dann doch schon in die Security mit rein. Wann hast du gespürt, ich will Governance gestalten, nicht nur prüfen? Erinnerst du dich noch an den Moment? War das bei bei TKE, also dem Nachfolger der ThyssenKrupp Elevator oder Aufzüge, ne, die haben sie ja dann verkauft an, glaube ich, einen US-Investor. Ich hatte mich gewundert, Sören, ich wohne in so einem Neubau in der Hamburg Hafen City und dann habe ich gedacht, okay, was sind das für Fahrstühle? Da stand die ganze Zeit TKE drauf. Ich dachte so, hä? Und dann das Logo, das sah so anders aus. Ich will jetzt kein Bashing machen, aber es sah wirklich aus wie ein ostasiatischer Billighersteller und ich hatte zeitweise tatsächlich Angst. Und ich kam nicht darauf, dass das tatsächlich ThyssenKrupp ist. Und du hattest mir aber dann erklärt, nee, hör zu, keine Angst, lieber Delia, ThyssenKrupp Fahrstühle wurden verkauft an einen Investor, einen US-Amerikaner, die Namensrechte allerdings nicht mitverkauft. Das heißt, die durften sich fortan nicht ThyssenKrupp nennen, sondern haben dann TKE benutzt. Ne? Aber die haben das Branding und den Aufdruck ja auch komplett geändert. Der wurde ja irgendwie so jung, dynamisch, hatte ein bisschen, nicht so extrem, also ein bisschen den Jaguar-Effekt, ja, so in etwa, aber das als Anekdote nochmal. Aber zurück zum Thema. Wann hattest du gespürt, ich will Governance gestalten, nicht nur prüfen? War das schon bei ThyssenKrupp oder wie war das?
Ja, tatsächlich bei TKE. Es ist irgendwann der Moment gekommen, an dem war der Verkauf dann soweit fertig. Dann ging es natürlich auch darum, okay, wie sieht die Organisation der Zukunft aus? Wie sieht die IT der Zukunft aus für TKE? Hin von einem sehr zentralisierten Ansatz, dass man sehr viel ingesourced hatte, dann hin zu einem eher outgesourceden Ansatz. Wir bauen Aufzüge, wir wollen nicht IT-Dienstleister sein, sondern wir sind da, um Aufzüge zu bauen. Und dann kommt in so einem Carve-Out-Prozess der Punkt, an dem sagt man, okay, wie sieht denn die Security der Zukunft für TKE aus? Und in dem Rahmen waren wir als Audit sehr, sehr tätig, hatten die Chance, den Prozess mitzubegleiten, wie so etwas designt wird, regelmäßig auch zu prüfen. In einem großen internationalen Unternehmen bedeutet das eben auch viel Reisen, viel Sehen, mit vielen Kulturen zusammenzuarbeiten und dann aber auch viel mitgestalten zu können. Und in dem Kontext kam irgendwann der Punkt, an dem man sagt, okay, das ist cool, was sie machen. Man kann da sehr viel lernen, weil es wird sehr viel von der grünen Wiese gedacht. Wir können einmal neu denken. Wie können wir die Security der Zukunft denn gestalten in einem Umfeld, das man eigentlich klassisch ja ein Maschinenbauumfeld nennen könnte. Das ist eher alt und grau, nicht so sexy wie andere Produkte, wie, weiß ich nicht, E-Commerce zum Beispiel, sondern wirklich ein klassisches Produktionsumfeld. Ich habe eine Produktion, die ich schützen muss. Ich habe ein Produkt, was ich schützen muss. Ich habe aber auch ganz viele sensible Informationen, die ich schützen muss. Und in dem Kontext ist es dann super spannend zu sehen, wie einzelne Länder und auch einzelne Kontinente mit dem Thema Security umgehen. Weil je nachdem, von wo man kommt, gibt es natürlich auch andere Erwartungen an Security. Dazu kommt ein neuer Anteilseigner, der auch eigene Erwartungen hat. Man hat einen Vorstand, der Erwartungen hat. Man hat einzelne Bereichsleiter in verschiedensten Ländern, die Erwartungen haben. Und in dem Kontext zu prüfen, ist eine super spannende Geschichte, weil man kann sehen, man kann gestalten, man kann mit Menschen zusammen einen Ansatz entwickeln in so einer Prüfung, was denn eigentlich getan werden muss, wo sind wir schon gut, wo sind wir noch nicht gut, wo wollen wir hin? Und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem sagt man, okay, das habe ich jetzt auf 5 verschiedenen Kontinenten gemacht, total spannend, aber könnte ich das nicht eigentlich auch? Und dann entwickelt sich irgendwann so der Gedanke, hey, jetzt sitze ich hier gerade in den USA, prüf, wie in den USA Security gelebt wird, aber traue ich mir das nicht eigentlich auch zu? Und dann kommt irgendwann der Punkt, da sagt man, das könnte ich mir, glaube ich, auch vorstellen.
Jetzt bist du von TKE zu AXA gewechselt, schon vor einigen Jahren. Hast, glaube ich, auch immer mehr Verantwortung bei der AXA bekommen, in der sogenannten Second Line. Die AXA ist ja BaFin betroffen, genauso wie Banken und Finanzdienstleister. Vielleicht Zuhörer nochmal, kannst du kurz erklären, wie das Three-Lines-Modell ganz kurz aufgebaut ist?
Ja, also relativ simpel, wenn man es so sagen will. Das normale Tagesgeschäft, das klassische Management, die normalen Kontrollen, die es in Prozessen gibt, die liegen in der ersten Verteidigungslinie. Die erste Verteidigungslinie ist die, die immer laufen muss, egal ob die zweite oder dritte da ist. Das heißt, das ganz normale Tagesgeschäft, wenn man nichts weiter tut, da ist ein internes Kontrollsystem mit drin, da sind Managementkontrollen mit drin und genau, das läuft so ganz normal im Tagesbetrieb.
Und da sind quasi die, ich meine, rein von Rollenprofilen her, wer arbeitet dort? Sind es die Pentester, sind es die Incidence-Händler, also die quasi als erstes betroffen werden, wenn es einen Cyberangriff gibt, oder?
Genau, im Endeffekt ist das so. Das ist aber zum Beispiel auch, wenn man ans ganz normale Business denkt, zum Beispiel der Einkauf. Ich gucke mir in jeder Kontrolle, in jedem Vertrag im Einkauf zum Beispiel an, dass den wirklich zwei Menschen auch geprüft haben und schickt nichts einfach nur raus, was einer entschieden hat. Das ist aber dann im Security-Umfeld eben auch, dass ich Vulnerability-Scanning mache. Ich schaue, ob meine Maschinen Schwachstellen haben. Und ich entwickle Pläne, wie ich mit den Schwachstellen umgehen möchte.
Zweite Linie, da bist du.
Genau, da bin ich. Zweite Linie schafft eigentlich den Rahmen, wie wir mit Security umgehen wollen. Das ist das ganz klassische Policy Management. Wir kennen es alle. Es gibt eine Security Policy und die schreibt mir zum Beispiel vor, wie lang mein Passwort sein muss, wie komplex mein Passwort sein muss. Das heißt, die zweite Linie ist klassischerweise dafür, da Regeln aufzustellen und zu überwachen, dass die Regeln auch eingehalten werden. Das kennt man klassischerweise, weil sich der Laptop nach 60 Tagen meldet und gesagt wird, hey, änder doch mal dein Passwort. Und wir überwachen dann auch, dass diese technische Kontrolle funktioniert und dass alle Laptops eben auch nach 60 Tagen, wenn das so eingestellt ist, sagen, hey, bitte änder dein Passwort, damit du sicher bleibst. Und dann gibt's noch die dritte Linie, das ist die interne Revision oder auch Internal Audit genannt. Die dritte Linie ist im Endeffekt dafür da, damit die zweite und die erste Linie funktionieren. Das heißt, wir haben im Endeffekt das Three Lines of Defense, also drei Verteidigungslinien, um sicherzustellen, dass sowohl die erste als auch die zweite Verteidigungslinie funktionieren. Damit das funktionieren kann, muss Internal Audit oder die interne Revision unabhängig sein. Deswegen ist es klassischerweise so, dass die interne Revision direkt an den Vorstand berichtet, um einfach Unabhängigkeit sicherzustellen.
Es ist aber auch so, wenn ich richtig informiert bin, dass die dritte Linie auch die zweite Linie überwacht, richtig?
Genau, das passiert klassischerweise, weil man in einem normalen Kontrollumfeld ja immer von der Vorgabe kommt. Das heißt, klassisches Handwerkszeug im Internal Audit ist, ich nehme mir die Policy, die Richtlinie und schaue, was denn überhaupt das Unternehmen vorgibt. Wie lang muss denn ein Passwort überhaupt nutzbar sein dürfen? Wie komplex muss ein Passwort sein? Das heißt, die klassische Internal Audit Prüfung startet immer bei der Richtlinie. Wenn in der Richtlinie schon festgestellt wird, dass die Regeln im Endeffekt gar nicht passen zu dem, was man schützen möchte, zum Schutzniveau, dann ist das eigentlich der erste Punkt, der in der Prüfung auffällt.
Was ist denn so die unbeliebteste Security-Regel für die Mitarbeiter, die dir sich spontan einfällt?
Also ich glaube, es ist eine Kombination aus nach 60 oder klassischerweise 90 Tagen musst du dein Passwort ändern. Das muss eine gewisse Länge haben. Das heißt, man kann nicht einfach irgendwie 1, 2, 3 nehmen. Und dazu noch, man darf nicht die letzten 10 Passwörter benutzen.
Ja gut, das fördert die Kreativität oder verlangt Kreativität ab. Was mich ja persönlich am meisten nervt, ist, sobald ich in einem anderen WLAN bin, MFA. Immer wieder. Und das, was die meisten Menschen unterschätzen, für mich ist die größte Erfindung des 21. Jahrhunderts, ich sage das bewusst scherzhaft, die Apple-Funktion, nämlich wenn du irgendwo eine SMS bekommst von einem MFA-Dienst, dass er sie direkt in den Browser überträgt, nämlich deinen sechsstelligen Code. Das ist etwas, was glaube ich, das Leben oder mein Leben immens erleichtert hat. Ja. Naja, das Thema Versicherung oder Finanzdienstleister, generell sind die extrem von dem DORA-Projekt betroffen oder von der, ich würde sagen, es ist kein Projekt, es ist ein Programm, es ist nur nicht mal ein Programm, es wirkt ja übergreifend auf die gesamte Orga ein. Wir hatten vorher in der Bankenwelt oder auch in der Versicherungswelt das Thema BIT, VIT. Ich weiß gar nicht, ob man ISO hatte in der Bankenwelt. Da bin ich nicht so informiert, aber das waren die Vorläufer, glaube ich, von DORA. Das heißt, Regelwerke, mit denen man schon, wenn man sie dann implementiert hat, VIT für Versicherungen, BIT für Banken, schon relativ viel aufgesattelt hat, was das Thema IT-Security-Vorgaben oder auch IT-Sicherheit angeht. Trotzdem, das habe ich immer wieder gehört durch unsere Gespräche mit CIOs, mit CISOs, war DORA jetzt kein einfacher Marsch, ja, sondern schon extrem schmerzhaft an vielen Stellen. Was war dein allererster DORA-Moment, als du nämlich von einer, ich sag mal, nicht so hart regulierten Industrie, wie jetzt würde ich mal jetzt unterstellen, ThyssenKrupp, zu einer Bank kamst? Und was hat dieser DORA-Moment in dir ausgelöst? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, absolut. Ich kann mich sogar noch sehr genau an den Tag erinnern. Ich bin im Endeffekt im Regelmeeting mit meinem Chef gewesen und der hat mir eigentlich gesagt, hey, du bist jetzt gerade neu, bist noch gar nicht so lange dabei. Ich habe eine super Möglichkeit, dass du die AXA kennenlernen kannst. Wie wäre es denn mit einer DORA-Programmleitung? Das sind 7 Teilprojekte, das passt schon. Da kannst du einmal die gesamte AXA kennenlernen, weil das ist im Endeffekt die Möglichkeit, durch alle Bereiche, die wir in der VET ja schon bearbeiten mussten, viel, viel intensiver nochmal durchzugehen und zu schauen, wie wir die neue Regulierung anwenden.
Okay, was hat das emotional ausgelöst? Warst du so relativ unbefleckt, vielleicht auch naiv und gesagt, oh, okay, Dora klingt ja an sich melodisch ganz, ganz nett, oder?
Ich glaube tatsächlich, in dem Moment war die größte Schwäche die größte Stärke, nämlich dass man mit dem Umfeld vorher in der Form noch gar nichts zu tun hatte.
Ja.
Das heißt, ich kam natürlich mit meiner Auditbrille, ich gucke mir das erstmal an, ich schaue erstmal, wie das gemacht wird und dann gucke ich, was denn eigentlich getan werden muss. Das ist ja dieses klassische Handwerkszeug, was ich eigentlich aus dem Audit mitgebracht habe. Und das hat auch super funktioniert. Man guckt sich das an, man denkt, okay, auf dem Papier sieht das erstmal machbar aus. Wenn man sich dann tiefer reinarbeitet, merkt man, okay, die Anforderungen sind schon sehr an vielen Stellen detailliert im Vergleich zu einer VAIT, BAIT. Da gab es ja immer noch Interpretationsspielräume. Eine Dora ist dann sehr, sehr genau gewesen mit dem, was man tun muss. Die Menge an Anforderungen war natürlich in der Form neu, weil wir kommen aus einer kapitelgetriebenen VAIT. Die BAIT war da nicht anders. Und wir implementieren Sicherheit oder einzelne Prozesse und Strukturen, so wie das die Regulatorik vorsieht. Dora hat die größte Herausforderung eigentlich, dass wir prüfen müssen, wie wir das in den Gesamtkontext unterbringen. Weg von, wir schauen uns silomäßig einzelne Anforderungen an, hinzu, wie schaffen wir es denn, dass unsere Second Lines zusammenarbeiten? Mhm. Wir haben da beispielsweise das Thema Auslagerungsmanagement mit drin. Ja, da geht es natürlich darum, wie du deine Lieferketten absichern kannst im IKT-Bereich, klar. Aber wenn ich dann zum Beispiel die Security Second Line und die Second Line, die bei mir das Auslagerungsmanagement per Richtlinie steuern soll, nicht zusammenbringe, dann habe ich natürlich irgendwo ein Governance-Loch. Und die größte Herausforderung ist eigentlich, diese Governance-Transformation zu schaffen, damit ich nachher in die IT und den Fachbereich mit einer geschlossenen Idee reingehe, wie denn Dora als, ich nenne es mal, Ökosystem aussieht. Vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe einen sehr geschätzten Kollegen, der mir immer gesagt hat, mir ist egal, wie die Regulierung heißt. Wir haben schon andere Regulierungen gehabt. Am Ende des Tages muss es in den aktuellen Kontext implementiert werden. Wir dürfen es nicht siloartig denken, weil dadurch erzeugst du natürlich massive Kosten. Das heißt, wenn ich ein Paralleluniversum aufbaue, ist das sehr, sehr gefährlich. Ich kann zwar dann sehr genau sagen, habe ich Dora jetzt umgesetzt oder nicht, aber die Kosten sind immens hoch. Und wir sehen ja zum Beispiel die starken Synergien aus einer VAIT und einer Dora. Wir sehen die Synergien aus einer ISO 27001 und einer Dora. Das heißt, viele von den Sachen sind ja schon da.
Ja.
Ne, manche besser, manche schlechter. Und im Endeffekt geht es darum, eine Integration zu schaffen und nicht was Neues obendrauf zu bauen.
Dieses Integrated Governance Modell, was du, glaube ich, ansprichst, ein super spannendes Thema, glaube ich, für viele Zuhörer auch, weil das Thema IT-Compliance auch vor allem Dora echt zu einer Kostenfalle mutieren kann, ja, also tatsächlich auch mutieren, weil das kann unendlich groß werden. Bevor wir aber dazu kommen, erzähl uns mal kurz, wie dein Bereich gerade aufgestellt ist, damit die Zuhörer, Zuschauer auch mal kurz die Flughöhe verstehen, auf der du operierst, wie viele Leute hast du im Team, wie ist deine Führungsspanne und dann würde ich gerne mal auch gleich wissen, wie die High Critical Value Assets sind von den typischen Versicherungen, aber gerne erstmal zu deiner Führungsspanne.
Ja, ich durfte vor 2 Jahren bei AXA mit einem Team aus 5 Personen anfangen, sehr fokussiert auf Informationssicherheit und Governance. Das heißt klassisches ISMS, wie sind die Richtlinien aufgebaut, wie arbeiten wir mit den Richtlinien, wie stellen wir sicher, dass die Richtlinien auch eingehalten werden. Habe über die letzten 2 Jahre mit dem Dora-Programm dann auch das Thema physische Sicherheit und das ganze Thema rund um Notfallmanagement, Geschäftsfortführungsmanagement integriert in dieses Governance-System. Und wir sind gerade dabei, unter dem Thema Dora natürlich auch dann die weiteren Disziplinen zu integrieren. Das ist beispielsweise eine IT-Governance. Das ist grundsätzlich das Thema, wie wir mit IDVen umgehen, wie wir mit den Lieferketten umgehen wollen. Aktuell sind wir mit mir inklusive 15 Personen. Und genau.
Das sind dann feste Kollegen, Kolleginnen, die bei AXA fest angestellt sind oder inklusive auch externer Kräfte?
Genau, das sind aktuell Festangestellte, alle 15 inklusive mir. Und jeder hat so natürlich seinen eigenen Bereich, sein eigenes Skillprofil. Mir ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass wir einen guten Skillmix haben. Ich habe teilweise Mitarbeitende, die natürlich aus der sehr, sehr technischen Richtung kommen. Ich habe Mitarbeitende, die dann natürlich stärker aus der Regulatorik-Ecke kommen, die teilweise aus der Ecke Notfallmanagement kommen und wie wir in der Konstellation dann damit umgehen.
Wir haben jetzt über deinen Weg gesprochen, vom IT-Auditor zum Governance-Architekten. Lass uns mal kurz wegkommen von Rollen. Das ist der Grund, warum ich mich extrem auf den Podcast mit dir gefreut habe, ist, was steht eigentlich auf dem Spiel bei einer Versicherung? Weil Security in einer Versicherung klingt für viele oder generell überhaupt das Thema Versicherung klingt ja, obwohl die AXA natürlich da, glaube ich, hervorsticht, was Arbeitgeberattraktivität und Modernität angeht. Aber am Ende klingt Versicherung für viele nach Paragraphen und Policies. Und wenn dann noch IT-Security oder zweite Linie dazukommt, dann erst recht, ja. Ich würde mal gerne einen kurzen Deep Dive machen, und zwar die Kronjuwelen. Dabei geht es um Daten, Systeme, Assets, deren Verlust nicht nur teuer wäre oder ein Diebstahl auch nicht nur teuer wäre, sondern vor allem Menschenleben gefährdet. Ja. Wenn wir nämlich über Versicherung sprechen, dann, wie gesagt, reden wir nicht nur über irgendwelche Schadensakten oder die Reiseversicherung oder sonst was, sondern große Häuser, wie auch die AXA jetzt eine ist, agieren ja als Systemversicherer und sichern auch ganze Volkswirtschaften ab. Ja. Dazu zählen kritische Infrastrukturen, Flughäfen oder auch Kulturgüter, ne? Also die Van Gogh-Museen dieser Welt, die Mona Lisa, Louvre, ähnliche Institutionen, aber auch politisch exponierte Personen. Also ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, du wirst es auch nicht sagen, es ist auch nicht Ziel dieses Podcasts, aber der Bundeskanzler Merz, der wird ja auch irgendwo versichert sein. Ja? Dahinter steht ja eine stille, aber gewaltige Verantwortung für ganze Märkte, für Reputation, in vielen Fällen auch für Menschenleben. Mir fällt da das Beispiel Zeugenschutzdaten ein. Ne? Ich habe einen Verwandten, der beim Hamburger LKA arbeitet. Manchmal beim Bier erzählt er mir halt, er ist jetzt nicht mit dem Zeugenschutzprogramm irgendwie betraut, aber der sagt auch, dass das beim LKA, selbst beim LKA, die wichtigsten Daten sind, die ein LKA zu verwalten hat. Ich erinnere mich aber auch an einen Film, Ocean's 11, einer meiner Lieblingsfilme. Dort war das ja so, dass ein Raub gelungen ist, ich glaube bei einem Casino in einem der Filme, ne, weil nicht nur wegen der technischen Brillanz oder mit der Biegsamkeit einer der Diebe, sondern weil Insider Zugang zu Bauplänen hatten. Ne? Und gerade, glaube ich, wenn es ein neuer Kunde ist oder sonst was, liegen wahrscheinlich Baupläne einer Versicherung auch digital vor. Und gerade deine Abteilung muss diese Daten schützen. Ne? Es gibt so ein Worst-Case-Szenario, glaube ich, ne? Ein Insider exfiltriert irgendwie Grundrisse vom Fort Knox, ja, oder von der Deutschen Bundesbank. Architekturpläne eines hochsensiblen Kunden. Für einen Systemversicherer, der genau solche Risiken deckt, wäre das irgendwie kein Kino wie Ocean's 11, sondern der Worst-Case, ja. Mit massiven Folgekosten, Menschenleben sind in Gefahr und einen nicht jetzt zu definierten regulatorischen Impact, ja. Wenn du jetzt auf diese Liste schaust, die ich gerade so ein bisschen dargelegt hast, was zählen für dich zu den drei Top-Assets, man sagt ja auch Kronjuwelen aus Security-Sicht, die auf keinen Fall kompromittiert werden dürfen?
Ja, ich glaube, interessant ist an der Stelle erstmal, wie man da hinkommt. Wir können natürlich alle sagen, okay, Versicherung ist ja ein Produkt, das betrifft uns ja alle. Jeder von uns hat in irgendeiner Form irgendeine Versicherung. Und dementsprechend ist es auch für viele Menschen relevant, wie natürlich die Daten hinter den Versicherungen geschützt werden. Weil jeder kennt es, die Versicherung fragt Nachweise an oder fragt gewisse Dokumente an, damit man die Versicherung erstmal abschließen darf. Das kann zum Beispiel für eine Krankenversicherung sein, was man denn in der Vergangenheit hatte. Letzten 10 Jahre, letzten 5 Jahre. Das kennt man ja so, wenn man eine private Krankenversicherung abschließen will oder eine Zusatzversicherung. Das Geschäftsmodell von Versicherungen ist ja, Risiken zu managen. Das heißt im Endeffekt, ich zahle dem Versicherer Geld dafür, dass er von mir ein Risiko übernimmt, dass ich zum Beispiel krank werde, als Beispiel. Und natürlich haben wir dann hochsensible Daten in jeder Versicherung, die ein gewisses Sortiment anbietet. Das heißt, jeder Versicherungstyp hat natürlich auch spezielle Daten, die dann angefordert werden. Und mittlerweile kann man ja alles versichern, was man irgendwie versichern kann. Also man kann sich gegen jedes Risiko schützen, sofern eine Versicherung dafür ein Produkt anbietet. Dann gibt es Spezialversicherer, die natürlich besondere Dinge versichern können, die jetzt nicht so klassisch sind, aber es gibt natürlich auch ganz normale Vollversicherer, wie zum Beispiel die AXA, wie die Allianz, wie die Generali. Und in dem Kontext ist es natürlich spannend, sich erstmal das Produktportfolio anzugucken. Was habe ich überhaupt im Portfolio drin? Bei der AXA ist jetzt zum Beispiel AXA ist ein klassischer Krankenvollversicherer. Das heißt, ich habe eine private Krankenversicherung, das ist eine Vollversicherung, ich habe Zusatzversicherungen. Und in dem Kontext sammle ich natürlich auch viele Daten von meinen Versicherten ein, weil ich möchte ja gerne das Risiko so genau wie möglich schätzen, um für mich als Unternehmen auch sicherzustellen, dass ich das Risiko richtig bewerte. Diese Daten müssen natürlich auch gesammelt werden. Genauso im Rahmen jeder Krankenversicherung, die läuft, sammle ich natürlich dann für die Rechnung auch gewisse Nachweise ein. Das heißt, der Versicherer hat einen Schaden, macht ihn bei mir geltend. Ich will gewisse Nachweise, ich lese Diagnosen. Bedeutet im Endeffekt, im klassischen Versicherungsalltag hat man permanent mit hochsensiblen Daten von Menschen, von Institutionen, aber auch von teilweise ganzen Ländern zu tun. Und dementsprechend muss man die natürlich auch richtig absichern.
Wie ist denn das? Ich meine, Daten sind jetzt am Ende Daten, aber man muss sie ja priorisieren oder ich glaube klassifizieren ist das richtige Wort.
Das ist tatsächlich eine super spannende Frage und das ist auch der Punkt, an dem klassische Kosten für Compliance eigentlich in die Höhe schießen können, wenn ich nämlich genau diese Klassifizierung falsch mache. Das Ziel ist natürlich, das so zu schützen, dass es richtig geschützt ist. Und das bedeutet eben, ich will natürlich herausfinden, was hochkritische Daten sind, um die besser zu schützen als in Anführungsstrichen normale Daten. Ich nehme klassischerweise in meinem Alltag eigentlich immer das Beispiel Speiseplan der Betriebskantine. Das ist unkritisch. Wenn irgendwer diese Daten bekommt, dann weiß er, was ich vielleicht zum Mittag gegessen habe. Okay. Wenn ich das aber gleichsetze mit den Daten, zum Beispiel mit Krankendaten, also wirklich Daten von Menschen, Diagnosen und Ähnlichem, dann kann man sehr viel mit diesen Daten machen, wenn man sie bekommt. Und dieser Impact, den ich dadurch generiere, den muss ich natürlich richtig abschätzen.
Ich werde dich jetzt auch nicht in irgendeine Versuchung bringen, ja, das haben wir im Vorfeld schon besprochen, aber was mich nochmal technisch interessiert, vielleicht, da reichen auch manchmal Buzzwords, ne? Wie schützt man technisch die hochsensibelsten Daten? Gibt es da bekannte Regelwerke oder Security Frameworks oder Security Technologien, die man da anwenden muss? Das ist eine HMS-Zertifizierung, habe ich schon mal gehört, oder ähnliches.
Ja, tatsächlich ist erstmal spannend, sich zu überlegen, warum die Daten denn überhaupt kritisch sind. Also ein schönes Beispiel ist ein Kreuzfahrtschiff. Ja, ein Kreuzfahrtschiff hat auch Operating Technology, das heißt keine Informationssysteme, sondern wirklich Systeme, die man braucht, damit das Kreuzfahrtschiff funktioniert. Ein Kreuzfahrtschiff ist klassischerweise nicht ans Internet angeschlossen. Das heißt, die ganzen Seekarten, die das Kreuzfahrtschiff braucht, damit es fahren kann, wären ja super, super angreifbar. Die könnte man verändern, wenn es eben von außen angreifbar wäre. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie man hochkritische Technologien schützen kann. Bei der Versicherung hat man ähnliche Dinge. Das heißt, man muss sich überlegen, okay, was will ich denn überhaupt schützen und warum will ich es schützen? Da gibt es ja im Endeffekt verschiedene Möglichkeiten, wie ich vorgehen kann. Also jeder kennt zum Beispiel eine Business Impact Analyse. Was passiert, wenn das System ausfällt? Was passiert mit meinem Geschäftsbetrieb? Kann ich dann noch funktionieren? Das ist eine klassische Methodik aus dem Geschäftsfortführungsmanagement, um eben zu prüfen, ob ich Hochrisiko-Assets habe, ob ich Kronjuwelen habe. Klassischerweise aus der Informationssicherheit kennt man noch das Thema CIA, also Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit. Das heißt, ich bewerte die Dimensionen, die ich in der Informationssicherheit habe, um sicherzustellen, dass ich weiß, was passiert, wenn etwas mit diesen Daten passiert. Und das ist genau der Punkt, wo man prüfen muss, okay, wie müssen denn meine Dimensionen an der Stelle eigentlich geschützt werden? Sind die alle gleich schlimm? Dementsprechend muss ich dann natürlich auch entsprechende Kontrollen haben, weil ich schütze zum Beispiel Daten, die in der Integrität geschützt werden müssen. Das können zum Beispiel auch Krankendaten sein, Jahresabschlussdaten, auch ein normales Beispiel. Anders als wenn ich die Vertraulichkeit schützen will.
Verstehe. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese am höchsten klassifizierten Daten nur ein ganz, ganz bestimmter Personenkreis Zugriff darauf haben dürfen. Wenn wir jetzt Beispiel Fort Knox Baupläne nehmen, ja, dürfte der CEO von der Generali oder von der AXA oder von wem auch immer, dürfte der einfach so reingucken? Wahrscheinlich nicht, oder?
Klassischerweise versucht man ja genau so, die Vertraulichkeit sicherzustellen. Das heißt, es sollen nur auf die Daten zugegriffen werden können, die man wirklich benötigt. Jetzt kann man natürlich zu Recht fragen, braucht der Vorstand einer Versicherungsgesellschaft Zugriff auf diese Daten? Würde ich erstmal spontan sagen, nein. Wenn es natürlich zu einem Fall kommt und Fort Knox ist infiltriert worden und alle fragen sich, okay, hat der Versicherer das nicht geprüft? Dann kann das natürlich businessrelevant werden, dass auch der Vorstand Bescheid weiß. Und genau so muss man eben vorgehen. Die Vertraulichkeit ist eben dann stark einzuschränken, also der Zugriff ist stark einzuschränken, um die Vertraulichkeit sicherzustellen.
Wie funktionieren solche Zugriffe rein technisch? Wie läuft sowas in der Realität ab?
Also im Endeffekt mit BIT und VIT ging ja die große IAM-Entwicklung eigentlich so richtig los, weil dann hat der Regulator gesagt, nein, du musst deine Zugriffe schützen, du musst Vertraulichkeit sicherstellen. Natürlich in DORA haben wir jetzt genau dieselbe Thematik, die wir aus der VIT schon kennen, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern übrigens, auch eine ganz spannende Thematik. Wir hatten eine VIT schon vorher, wenn man jetzt in einem multinationalen Konzern unterwegs ist, tauscht man sich natürlich auch über eine europäische DORA aus und stellt dann fest, dass wir mit einer deutschen FIDE eine starke Vorregulierung hatten, die uns sehr, sehr viel Möglichkeiten schon bietet, weil wir schon viel eben per Regulatorik tun mussten. Analog ist es bei IAM. Wir hatten aus der VAIT raus schon sehr hohe Anforderungen an IAM und dementsprechend mussten wir schon Systeme zentralisieren. Wir mussten Systeme anbinden. Wir müssen unsere Zugriffe schützen, um genau eben sicherzustellen, dass nur die Zugriff auf die Daten haben, die den wirklich auch brauchen.
Gutes Stichwort, Sören. Wie priorisiert man im Dschungel von ganzen Daten und Systemen die echten Kronjuwelen? Du hattest es gerade angesprochen. Ein Teil ist eine Business Impact Analyse. Kannst du uns da nochmal ein, zwei Tools mitgeben, die ihr gemacht habt, vielleicht auch ein bisschen auf die Praxis eingehen oder den Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ja.
Ja, genau. Also wir nutzen primär, wie der ganze Markt, die Business Impact Analyse aus dem Geschäftsfortführungsmanagement. Was passiert, wenn ein Geschäftsprozess ausfällt? Wie stelle ich sicher, dass er wieder funktioniert? Und was brauche ich eigentlich dafür, dass er funktioniert? Und die Schutzbedarfsanalyse bedeutet, was muss ich wie schützen? Was habe ich für Daten überhaupt? Um natürlich nachher zu sehen, welche kritischen Assets ich habe, welche kritischen Daten ich habe. Das bedeutet im Endeffekt in einem Großkonzern nicht, dass wir in der Second Line alles selber einwerten, sondern wir stellen die Plattform bereit, um eine Business Impact Analyse durchzuführen, um eine Schutzbedarfsanalyse durchzuführen. Und am Ende des Tages benötigen wir die Fachbereiche und die IT, weil das sind die Einheiten, die das wirkliche Wissen haben über ihre Daten, die sagen können, okay, was verarbeite ich denn für Daten in meinem System? Was habe ich überhaupt hier für Daten in meinem Aktenschrank liegen? Und dementsprechend sind wir natürlich stark darauf angewiesen, dass wir eine sehr einfache Methodik haben, die leicht anwendbar ist, die aber komplex genug ist, um eben sicherzustellen, dass wir auch unterscheiden können zwischen hochkritischen Daten und total unkritischen Daten. Und auf der Basis bestimmen wir natürlich dann das Schutzniveau für die einzelnen Daten.
Und wie läuft sowas praktisch ab? Ist es eine Excel-Tabelle, die ihr rumschickt, die jeder online ausfüllen muss? Oder gibt es schon mittlerweile sehr, sehr gute Tools, wie das Feedback der Fachbereiche eingesammelt wird?
Mittlerweile muss man da auf Automatisierung setzen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir eine Governance Risk and Compliance Plattform haben, die sicherstellt, dass die Daten verknüpft sind, dass wir die Bewertungen sehr simpel auswerten können, dass wir in einem Workflow-gesteuerten Tool eben auch sicherstellen können, dass diverse Fachbereiche und die IT möglichst effizient durch diesen Prozess durchkommen. Ich glaube, am Ende des Tages sind viele mit Excel gestartet und haben sehr schnell gemerkt, was wir für Limitierungen dadurch haben. Plus, was ja noch der wichtigste Punkt eigentlich ist, wenn ich das Ganze erhoben habe, will ich damit weiterarbeiten. Das ist natürlich in einer Excel-Landschaft sehr, sehr schwierig, die richtigen Schlüsse aus diesen Daten zu ziehen.
Kannst du uns da mal so ein pragmatisches Beispiel nennen, ganz wirklich plakativ, was so ein Tool viel besser kann als Excel?
Im Endeffekt muss man sich überlegen, dass man, wenn man den Business Impact oder den Schutzbedarf von einem Asset bestimmen will, also im Endeffekt meinem Geschäftsprozess, habe ich viele verschiedene Dinge, die mitwirken, damit der Geschäftsprozess funktioniert. Das können Applikationen sein, das können Server sein, das kann eine Person sein, die notwendig für den Prozess ist, Standorte. Das bedeutet, ich baue eigentlich ein riesiges Datenmodell auf an Verknüpfungen, was ich brauche, damit mein Geschäftsprozess funktioniert. Und auf allen Ebenen muss ich natürlich Einwertungen treffen, wie wichtig diese Dinge eigentlich für den Prozess sind.
Nennen wir mal ein Beispiel, ganz plakativ. Was ist eine Frage, die du an den Bereich IT-Infrastruktur zum Beispiel stellst? Und wie sieht so eine Antwort aus auf der Plattform?
Ganz plakativ, was passiert, wenn dein Server ausfällt? Wer beschwert sich bei dir? Wer ruft zuerst an?
Ah, okay. Wer ist der Verantwortliche, der das dann beantworten muss? Ist es der Leiter der IT-Infrastruktur oder seniorige Mitarbeiter von ihm? Oder wie sucht ihr die Zielgruppen aus?
Das ist genau eine der zentralen Herausforderungen gewesen. Wir mussten erstmal Verantwortlichkeiten für diese Assets schaffen. Wir müssen natürlich gewisse Dinge, gewisse Ebenen auch sicherstellen. Man könnte natürlich auch sagen, wir haben zentrale Plattformen. Je granularer wir aber in den Verantwortlichkeiten werden können, desto besser können wir zielgerichtet schützen. Bedeutet, wenn ich sage, ich habe einen Geschäftsprozess, der zur IT-Bereitstellung da ist und in dem habe ich 50 Assets und die möchte ich alle gleich schützen, dann habe ich eine sehr, sehr große Keule auf teilweise sehr unkritische Daten, was dazu führt, dass ich meinen Prozess maximal überregulieren würde und dadurch viel zu sehr schützen würde. Und je granularer wir werden können in den Verantwortlichkeiten, in den jeweiligen Assets und je genauer ich weiß, was ich da eigentlich vor mir habe, in dem ganzen Dschungel, den man so an Assets hat im Unternehmen. Jeder kennt das große Problem mit zu komplexem Asset-Management oder Lücken, Datenqualität. Das sind ja klassische Themen. In der Security sagen wir immer, wenn du ein gutes Asset-Management hast, dann hast du schon die Hälfte des Weges hinter dich gebracht. Dann können wir natürlich auch daraus einen Business-Benefit ziehen, wenn wir genau wissen, was wir schützen müssen, welche Art von Asset wir vor uns haben und welche Kontrollen man eben braucht. Klassisches Beispiel ist dafür, wenn ich weiß, dass ich eine Applikation habe, dann kann ich zielgerichtet Applikationskontrollen für zum Beispiel die Vertraulichkeit implementieren, wenn ich weiß, dass die Vertraulichkeit hoch ist. Wenn ich nicht weiß, ob ich eine Applikation oder einen Server vor mir habe, dann werfe ich Standardkontrollen drauf und der jeweilige Verantwortliche für das Asset fragt sich, warum er eigentlich bei einem Server Kontrollen für eine Applikation bekommt.
Moment, wenn ich jetzt genau zuhöre, dann wurde aus einer einfachen Abfrage, ihr nennt es Einwertung, also eine Einwertung des Fachbereichs, ihr fragt den Fachbereich eine Frage, dann bekommt ihr eine Antwort, entstehen daraus womöglich weitere Projekte, aber vor allem Bedarfe, dass man zum Beispiel Dinge noch konkreter priorisiert oder Rollen noch konkreter zuschneidet oder dass die Fachabteilung auch konkreter über Verantwortungen nachdenkt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass so eine IT-Governance-Abfrage durchaus schon rollenorganisatorisch auf die einzelne IT-Abteilung dann Auswirkungen hat. Was ist deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach noch entstanden an Nebenprodukten, die die Orga weitergebracht hat?
Was natürlich dann dazu führt, dass ich weiß, welche Daten ich habe und wie kritisch sie sind, ist eben auch, dass ich schauen kann, wie ich zum Beispiel ein Risiko bewerte. Je nachdem, wie kritisch mein Asset ist, kann ich eben auch das Risiko bestimmen, was halt dahinter hängt. Und dementsprechend kann ich auch prüfen, ob es jetzt schlimm ist, dass meine Passwortkomplexität nicht eingehalten ist oder dass das eigentlich gar kein Problem ist. Spannend an der Stelle ist auch, dass wir natürlich in diesem Modell berücksichtigen müssen, dass wir natürlich immer eine Verknüpfung zwischen allen Assets haben. Das heißt, ich kann natürlich als Externer, der auf ein System zugreift, unautorisiert, über einfachste Applikationen, über Lateral Movement sicherstellen, dass ich ins ganze Netzwerk komme. Das ist natürlich immer die Gefahr, wenn man das sehr, sehr siloartig prüft. Dementsprechend müssen wir natürlich sicherstellen, dass die Kontrollen auch untereinander funktionieren. Das heißt, auch unkritische Assets müssen einen gewissen Grundschutz aufweisen.
Da habe ich nochmal eine Frage zu, Sören. Welche minimalen Anforderungen sollte oder muss ein Asset Management haben, damit die Second Line oder die Security Governance damit optimal arbeiten kann?
Ja, wir sind immer im Konflikt zwischen Einfachheit und Komplexität. Je komplexer mein Modell ist, desto besser kann ich damit arbeiten. Je einfacher mein Modell ist, desto besser ist klassischerweise die Datenqualität.
Gib mir mal ein Beispiel.
Ein Beispiel ist, dass ich natürlich, um zu wissen, dass es ein Server ist, einfach nur abfragen muss, ist es ein Server, ja oder nein. Wenn ich aber auch weiß, welches Operating-System der Server hat, wenn ich weiß, wer diesen Server im Unternehmen verantwortet, wenn ich verschiedene andere technische Spezifikationen kenne, desto genauer kann ich am Ende natürlich die Kontrollen zuschneiden. Das heißt, ich bin irgendwo immer im Konflikt zwischen, frage ich zu viel ab und kann dadurch in den Kontrollen genauer werden oder frage ich zu wenig ab und werde dadurch in meinen Kontrollen ein bisschen ungenauer. Und das ist natürlich eine sehr schöne Grenzkostenbetrachtung nachher. Ein maximal ausgewachsenes Asset Management ist natürlich sehr schön, weil du sehr genau bestimmen kannst, was du hast. Du musst dir aber dadurch wieder einen Mehrwert in den Compliance-Kosten zeigen können.
Das ist ein guter Übergang. Compliance-Kosten. Es gibt auf der CFO-Ebene auch oftmals das Stichwort Kostenfalle Compliance. Je mehr Regelwerke nämlich du hast, sei es jetzt DSGVO, DORA, KRITIS oder was auch immer, desto mehr Prüfpfade gibt es ja. Irgendwann kippt aber das Verhältnis, Kontrolle kostet viel mehr, als sie wirklich schützt. Das heißt, Regulatorik bringt nicht nur Sicherheit, sondern bringt auch Last mit sich. Viele Orgas merken das erst relativ spät, so wie ich das heraushöre immer wieder aus unseren Gesprächen mit unseren Mandanten, wie teuer ihre Kontrollmechanismen wirklich sind. Für unsere Zuhörer hier ist es mega interessant. AXA hat ja ein Audit-Steuerungssystem aufgebaut, das alle Prüfpfade zusammenführt und die Kontrollen standardisiert und auch die Ressourcen dadurch dann natürlich optimiert. Man nennt es, glaube ich, Integrated Governance Modell. Ja? Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Vor allem, wie verhindere ich, dass Kontrolle zur Wachstumsbremse wird?
Ja, das fängt tatsächlich schon auf der Richtlinienebene an. Ich muss natürlich sicherstellen, dass ich eine klare Strategie habe, wo ich hin möchte. Wir haben ja als Risikofunktion alle das gleiche Ziel. Wir wollen Risiken transparent machen und Entscheidungsgrundlage bilden, dass das Business entscheiden kann, ob es das Risiko behandeln möchte, ob es es akzeptieren möchte, transferieren möchte. Das ist natürlich das primäre Ziel. Es geht nicht darum, alle Risiken maximal zu eliminieren, weil Risiko bedeutet auch Chance. Und am Ende des Tages wollen wir sicherstellen, dass saubere Entscheidungen getroffen werden auf korrekten Daten. Und das führt eben dazu, dass gerade im Bereich Information Security die regulatorischen Anforderungen immer höher werden. Wir sehen es jetzt mit einer NIS 2, wir sehen es mit dem EU AI Act. Das sind natürlich jetzt Buzzwords, die aber auch dazu führen, dass wir wieder aus der Information Security Regulation haben werden. Und wenn wir all diese Regulierungen separat betrachten würden, die aber eigentlich dasselbe Ziel verfolgen, nämlich Sicherheit geben. Und Sicherheit geben bedeutet am Ende des Tages, eine Entscheidungsgrundlage zu bieten, um zu schauen, wie man mit dem Risiko umgehen möchte, dann würde das natürlich die Kosten massiv treiben. Das heißt, ein Ziel ist es, die Regulierung nicht nur separat zu betrachten, isoliert, sondern zu schauen, wie wir das in das Managementsystem integrieren können. Das bedeutet, dass wir jede Regulierung neu bewerten müssen und prüfen müssen, wie wir es in das aktuelle Governance-System einbauen können. Natürlich mit dem Ziel, am Ende saubere Risiken generieren zu können und auf der Basis Entscheidungen treffen zu können. Und zu schauen, wie wir mit diesen Risiken eben umgehen wollen, weil das ist das ultimative Ziel. Und dafür müssen wir verschiedene Vorschritte betrachten, die zum Beispiel, wie mit dem eben angesprochenen Asset Management in der Datenqualität zusammenhängen. Wenn wir wissen, was wir schützen müssen, können wir es effizient schützen. Wenn wir nachher merken, dass wir Abweichungen zu Vorgaben haben, müssen wir bewerten, wie groß das Risiko der Abweichung ist und wie priorisiert wir das Risiko eben eliminieren wollen oder steuern wollen.
Nochmal eine praktische Frage. Wenn jetzt der EU AI Act kommt und NIS 2 wird der auch kommen, wie soll ich mir das vorstellen, genau praktisch? Was bedeutet ein integriertes Governance-Modell? Heißt das, im nicht so guten Fall würde jetzt eine Versicherung einfach EU AI Act neben der DORA implementieren. Sind Organisationen wirklich so doof, dass sie das machen würden?
Ich glaube, das hängt viel mit der Komplexität der Regulatorik zusammen. AI hat jetzt natürlich sehr schnell Einzug in die Organisationen gewonnen. Man sieht den Mehrwert. Wir sind ja in Europa und vor allem in Deutschland eher schnell bei Regulierung und wollen natürlich sicherstellen, dass die Risiken rund um Technologien auch gemanagt werden. Abhängig davon, wie man natürlich mit solchen Risiken umgehen will, kann man auch separate Prozesse bauen. Wir müssen ja aber am Ende, immer an das ultimative Ziel denkend, einem Geschäftsführer, einem Vorstand die Möglichkeit geben, fundierte Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich beispielsweise Risiken aus der DORA separat betrachte, genauso wie aus dem AI Act, dann bekommt mein Vorstand verschiedenste Entscheidungsgrundlagen basierend auf verschiedenen Methodiken, die teilweise voneinander abweichen können. Und das führt natürlich dazu, dass ich als Vorstand, der grundsätzlich wenig Zeit hat und natürlich möglichst viele Informationen möglichst schnell verarbeiten muss, erstmal verstehen muss, auf welcher Entscheidungsgrundlage dieses Risiko jetzt gebildet wurde.
Zurück zur eigentlichen Ursprungsfrage dieses Themas war, wie kann man Kosten sparen? Wie verhindert man die Kostenfalle Compliance? Hast du da Erfahrungen sammeln können, die einer mitnehmen kann, beispielsweise, der sich jetzt neu, nein, es wird sich keiner jetzt neu mit DORA beschäftigen, weil ich glaube, im Januar mussten eigentlich alle auf DORA drauf sein, aber Wir nehmen mal NIS 2, was jetzt kommt. Es gibt viele Industrien, die bisher kaum oder wenig reguliert waren. Ich denke da an Supermärkte, an Fleischproduktionen etc. Ich glaube, dass man durchaus davon lernen kann, von jemandem wie dir, der schon DORA ein massives Programm implementiert hat. Die Erfahrungswerte sind meiner Meinung nach übertragbar, gerade was das Thema Kostenhandling angeht. Hast du da einige Tipps?
Absolut. Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, erstmal überlegen, was man wirklich neu machen muss. Wir sehen aus NIS 2, dass es sehr, sehr viele Diskussionen rund in den Meldeprozess gab. Alle Unternehmen, die schon vorher kritisch reguliert waren, können da, glaube ich, nur überrascht gucken, weil die kennen das. Wir haben gerade im DORA-Umfeld in anderen europäischen Ländern gesehen, dass es da noch keine Meldeprozesse an die Aufsicht gab. Das führt natürlich dazu, dass das neu ist und dass das überraschend ist. Genauso ist es jetzt eigentlich unter NIS 2. Wenn man vorher noch nicht melden musste, wenn etwas passiert, dann ist das erstmal neu. Das muss man kulturell auch implementieren. Das ist einer der meist unterschätzten Faktoren. Am Ende operiert immer der Mensch. Bedeutet, ich muss sicherstellen, dass der Mensch natürlich auch versteht, was er tun muss in so einem Meldeprozess. Genauso ist das mit dem normalen Incident Management, was man heute hat. Das ist natürlich die Grundlage für jeden Meldeprozess. Wenn ich meinen Incident kenne, wenn ich ihn identifiziert habe, klassifiziert habe und auch bearbeitet habe, dann noch an die Aufsicht zu melden oder an die Behörde zu melden, das ist dann der letzte Schritt. Wenn ich natürlich versuche, parallel einen Meldeprozess und vielleicht sogar noch ein neues Incident Management aufzubauen, dann merke ich natürlich, okay, da produziere ich eigentlich Ineffizienzen. Weil ich habe schon einen Prozess, wie ich Incidents behandeln möchte, da kann man das Meldewesen dann super hinten dran hängen. Und genau in diese Gedanken muss ich reinkommen. Was muss ich eigentlich tun? Kann ich das mit etwas verbinden, was ich schon im Unternehmen habe? Wen muss ich an einen Tisch bringen, um welches Ergebnis zu erzielen?
Ja. Kannst du mir vielleicht sagen, warum viele DORA-Projekte wie Parallelwelten funktionieren aktuell?
Ja, ich glaube, DORA ist nach der VAIT und der BAIT der Versuch, diese Themen, die es dann eben auch in der DORA gibt, das Auslagerungsmanagement, Informationssicherheit, Informationsrisikomanagement, richtig zu verknüpfen. VAIT und BAIT waren ja kapitelartig aufgestellt und dadurch hat man sie auch kapitelartig abgearbeitet. Das fördert natürlich Silos. In der DORA denken wir nicht mehr in Kapiteln oder Abteilungen, wir denken in Abläufen. Und genau diese Prozessdenke führt dazu, dass Unternehmen sich jetzt ganzheitlich mit Prozessen beschäftigen müssen. Da kann man nicht mehr sagen, Abteilung A macht Incident Management und Abteilung B macht dann das Meldewesen, sondern man muss sich zusammen an einen Tisch setzen und einen Prozess von Ende zu Ende denken, um nachher das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Jetzt zu den Kosten nochmal. Ganz pragmatisch, wie verhindert man, dass, was auch immer jetzt in Zukunft kommt, DORA 2 oder keine Ahnung, wer was kommen wird, nicht zur Kostenfalle wird? Hast du da pragmatische Tipps?
Am Ende des Tages muss man überlegen, was man mit der Compliance erreichen will. Man will wieder Regeln im Unternehmen aufstellen. Man will sicherstellen, dass die Kontrollen im Unternehmen implementiert werden und dass die Kontrollen eingehalten werden. Das sind immer die gleichen Grundprozesse. Ich starte mit einer guten Richtlinie. Ich prüfe, wie ich Regulatorik in eine Richtlinie integrieren kann. Ich schaue anschließend, wie ich die Richtlinie ins Unternehmen bringen kann, in Form von zum Beispiel Kontrollen, in Form von Anforderungen, in Form von neuen Prozessen. Und anschließend stelle ich natürlich auch sicher, dass alle, die diese Kontrollen eben auch ausführen müssen, verstanden haben, warum sie die Kontrollen ausführen. Weil wenn ich eine Kontrolle ausführe, das Kontrollziel aber eigentlich gar nicht erreiche, dann führt das auch nicht zu Akzeptanz für neue Dinge. Der Faktor Mensch ist hier definitiv einer der Erfolgsfaktoren, weil wenn ich meine Organisation nicht mitnehme und eine neue Regulatorik von oben nach unten in die Organisation drücke, dann werde ich es nicht schaffen, den nachhaltigen Mehrwert zu heben, den ich heben möchte. Dadurch muss ich nacharbeiten, weil Dinge nicht funktionieren. Und das führt natürlich eben wieder zu Extrakosten.
Wie schafft man eine regulatorische Einheit statt Redundanz? Was ist der Geheimtrick?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man im Kopf hat, dass DORA nicht die erste und nicht die letzte Regulatorik sein wird. Es geht am Ende des Tages immer darum, DORA im Gesamtkontext zu integrieren und nicht on top additiv draufzusetzen. Das ist der Erfolgsschlüssel, um sicherzustellen, dass wir auch die Compliance-Kosten am Ende des Tages im Griff haben.
Wir haben jetzt viel über deinen Werdegang gesprochen, Sören, über die High-Value-Assets, die Kronjuwelen, die du schützen musst für jemanden wie die AXA. und auch die Kosten, wie man die so ein bisschen in den Griff kriegt. Es gibt ja, wenn wir uns EU AI Act oder gar NIS2 oder Kritis angucken, Unternehmen, die jetzt das erste Mal komplett betroffen sind. Das heißt, die sind weder auf ISO, noch sind sie auf irgendein anderes Patent-Regelwerk aufgesattelt. Was glaubst du, wenn die jetzt NIS2, die erste NIS2-Prüfung bekommen, worauf müssen die sich einstellen, rein emotional, wenn du jetzt so ein Head of IT Audit hast und intern oder ähnliches von dem größten Produktionshaus oder Fleischproduktion in Deutschland? Was wären deine ersten drei Tipps?
Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man die Ankündigung bekommt, sollte man nicht nervös werden. Wenn man nervös wird, hat man sich nicht gut genug vorbereitet. Weil auf diese Prüfung kann man sich ja vorbereiten. Man weiß, was passiert. Am Ende des Tages prüft der Regulator, was man hätte machen müssen. Bedeutet, wenn ich natürlich erst mit dem Brief anfange, mir zu überlegen, was ich machen muss, bin ich schon viel zu spät.
Wie macht man ein kosteneffizientes Stuffing, wenn man jetzt Head of IT Audit ist oder ein CISO, der jetzt ein Jahr Zeit hat, sich auf NIS2 vorzubereiten? Was würdest du ihm für Tipps geben?
Man sollte sich im Prüfungsfall überlegen, genauso wie im Implementierungsfall, wen man wirklich braucht. Ich glaube, klassischerweise, zu viele Köche verderben am Ende des Tages den Brei. Man muss Top-Management-Support haben und man muss die richtigen Leute an Bord haben, um effizient Entscheidungen treffen zu können. Weil die Regulatorik wird immer komplexer, es wird immer schwieriger, effiziente Lösungen zu implementieren, weil es eben immer komplexer wird. Und am Ende des Tages muss man möglichst effizient Entscheidungen in einem Big Picture treffen können. Das heißt, das Zielbild muss klar sein und man muss möglichst schnell diese Entscheidung in dieses Zielbild reinbekommen.
Okay, das heißt, du brauchst auf jeden Fall ein Strategiepaper, ein internes, das eine Zielvision formuliert. Aber was mich nochmal interessiert ist, wen musst du staffen? Holst du ein Big Four rein oder eine Next 20? Arbeitest du mit internen Hirings? Holst du externe Freelancer rein? Und wie vor allem kann man das so staffen, dass man nicht in die Kostenfalle Compliance reingerät?
Ich glaube, wichtig ist erstmal die Bedarfe zu identifizieren. Wenn ich weiß, was mir fehlt, dann kann ich entweder entscheiden, ob das für mich ein Bedarf ist, den ich längerfristig habe. Dann kann ich das intern staffen. Wenn ich weiß,
Gib mir mal ein Beispiel.
Ein schönes Beispiel ist Audit-Kompetenz. Also wie gehe ich mit einem Prüfer um? Wie bereite ich Dinge vor, dass die für den Prüfer verständlich werden? Durch steigende Regulatorik und steigende Auditierung habe ich natürlich auch einen steigenden Bedarf intern an Audit-Kompetenz. Das bedeutet, dass wir viel mehr Ressourcen brauchen, die verstehen, wie Prüfer arbeiten und wie Prüfer denken.
Okay, wie würdest du das Team staffen? Wenn du jetzt, sagen wir mal, wir hoffen nicht, dass es passiert, aber sagen wir mal, Syrien würde AXA verlassen, kommt jetzt mit einem Riesenschatz an komplexer Implementierungserfahrung, was Dora angeht, zu einem Unternehmen, das bisher null reguliert war, hat jetzt aber NIS2 vor der Brust. Der Vorstand sagt dir, schön, dass du jetzt hier bist an deinem ersten Tag, lieber Syrien, aber ich sag dir jetzt, wir haben nicht viel Kohle. Bitte sorg dafür, dass wir die NIS2-Prüfung in 9 Monaten bestehen. Wie würdest du vorgehen?
Das ist natürlich eine schöne Herausforderung. Am wichtigsten ist, dass ich mir einen Überblick mache, wen ich überhaupt an Bord habe im Unternehmen. Also wie ist das Unternehmen organisiert, wie sind die Abläufe, um dann zu schauen, wer mir wirklich einen Mehrwert für die NIS2-Implementierung bringen kann. Also welche Bereiche muss ich angehen und wie schaffe ich das am effizientesten? Das bedeutet, ich brauche natürlich Top-Management-Support, weil nur so kann ich schnelle Entscheidungen treffen. Und ich brauche Fachkompetenz, um einzeln bewerten zu können, wie ich die Regulatorik eben am sinnvollsten in das Zielbild einbauen kann. Das heißt, Zielbild definieren, Implementierungsschritte definieren und dann in die Implementierung starten.
Was für Rollen bräuchtest du da? Welche sind unerlässlich?
Klassischerweise hat man immer den sehr starken Link zwischen dem CISO und der IT. Das ist jetzt bei NIS2 zum Beispiel die für Incident Management verantwortliche Stelle. Das ist aber zum Beispiel auch die für Risikomanagement verantwortliche Stelle. Plus, wir müssen natürlich auch prüfen, welche anderen Stakeholder wir aus der IT benötigen. Das können zum Beispiel Top-Manager im ersten Schritt fürs Zielbild aus dem IT-Betrieb sein. Das können Manager aus dem Application-Management sein. Das heißt, was brauche ich wirklich, um nachher effizient die Regulatorik erfüllen zu können?
Das heißt, dein erster Ansatz wäre gar nicht so, okay, ich baue jetzt eine Orga auf von 10, 15 Leuten, sondern hey, wer kann mir jetzt intern helfen, den binden wir jetzt ein. sei es ein Leiter für IT-Infrastruktur oder auch vielleicht jemand aus Legal oder ähnliches. Muss man immer ein Beratungshaus dazu nehmen, eine Big Four oder eine Big 20?
Ich glaube, dass man ganz, ganz wichtig am Anfang den Bedarf identifiziert. Wenn man merkt, man hat zum Beispiel ein Skill Gap im Incident Management, man hat zwei unbesetzte Stellen, man hat einen Leiter, der sich mit dem Thema noch nicht befasst hat und man stellt fest, okay, wenn ich den jetzt noch upskillen muss, dann sitze ich hier noch wahrscheinlich 2 bis 4 Wochen, vielleicht länger. Reicht mir das? Kann ich das an Zeit aufbringen? Wenn ich entscheide, nein, dann brauche ich externen Support. Wenn ich zum Beispiel merke, das ist jetzt das Problem mit dem Skill, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich zu wenig Hände habe, das heißt, ich muss Dinge tun, die sind klar definiert, das ist aber auch nur ein zeitlich begrenzter Bedarf, dann kann ich mir super ein Beratungshaus reinholen. Wir sehen bei Regulatorik halt, dass das ein steigender Bedarf ist, der permanent ist. Und das führt natürlich dazu, dass man auch die Zielbilder in den Organisationen hinterfragen muss. Das heißt, habe ich wirklich nur einen kurzfristigen Bedarf für eine Implementierung? Wenn das implementiert ist, läuft das dann? Oder habe ich permanente Bedarfe, die ich in meiner Organisation eigentlich abdecken müsste, die dann meistens auf mehr Ressourcen hinauslaufen?
Als ihr das Thema DORA vor die Brust bekommen habt, ja, wenn du jetzt rückblickend schaust. Im Januar, glaube ich, war die erste BaFin-Prüfung für alle Versicherer. Auf welchen Skill innerhalb deines Teams rückblickend hättest du nicht verzichten können?
Ich glaube, aus der Governance-Perspektive ist es halt super wichtig, eine sehr elementare Rolle in der Zielbilderstellung einzunehmen. Das heißt, es werden natürlich Menschen benötigt, die eher im Bereich Generalisten sind, aus allen Themenbereichen etwas verstehen und aus der Perspektive dann super gute Schnittstellenarbeit machen zu können.
Also muss das jemand sein, der weiß, wie man Server spiegelt? Muss es jemand sein, der weiß, wie man Verträge mit Hyperscalern analysiert? Oder was muss das für ein Mensch sein, auf den du in diesem ein DORA-Projekt, wir reden jetzt nur von dem DORA-Projekt, was war das für ein Skill, der unverzichtbar ist? Und wie war die Persönlichkeit, die unverzichtbar ist?
Ich glaube, gerade für das Projekt ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man Regulatorik liest, versteht und dann versteht, was das für ein Unternehmen bedeutet. Ist natürlich logisch, wenn man ein Implementierungsprojekt hat, dass man gerade dann in dem Fall sehr starke Analysefähigkeiten braucht, dass man sicherstellen kann, dass man die Regulatorik liest und dann in dem Kontext auch versteht, was die Regulatorik erreichen möchte, was wir bisher im Unternehmen dafür getan haben und wie wir eine möglichst effiziente Implementierung hinbekommen. Das heißt, es ist irgendwas zwischen hands-on, lösungsorientiert, aber trotzdem stark analytisch und sehr nah an der Regulatorik im ersten Schritt, um erstmal das Minimum zu definieren, was man per Regulatorik machen möchte.
Und was für eine Persönlichkeit muss derjenige mitbringen?
Sehr, sehr offen, sehr, sehr motiviert, in neue Schnittstellenthemen reinzugehen.
Du meinst offen in der Kommunikation? Oder was meinst
genau,
du mit offen?
Lösungsorientiert, offen in der Kommunikation, sehr stark analytisch und sehr gut darin, Menschen zusammenzubringen und Probleme gemeinsam anzugehen.
Okay, das heißt, der klassische IT-Prüfer, wie er im Schubladendenken oftmals verankert ist, der Nerd, der in seinem stillen Kämmerlein sitzt, wir wissen alle, dass das heute nicht mehr so ist, aber die Stereotype wirken noch. Der wäre hier bei so einem riesen DORA-Projekt völlig fehl am Platz.
Völlig fehl am Platz nicht, aber nicht die kritische Ressource. Wir haben natürlich trotzdem in allen Bereichen Spezialisten, die sich mit ihren Themen super auskennen. Und wenn es da einen Bedarf gibt, dann muss der natürlich auch gedeckt werden. Aber ich glaube, der wirkliche Success-Faktor ist dieses übergreifende Schnittstellendenken.
Okay, super. Jetzt haben wir viel über DORA gesprochen, über die BaFin. DORA ist ja die Gegenwart. Was glaubst du, ist das nächste Kapitel der Governance-Transformation? Wer nämlich heute GRC oder IT-GRC designt, sollte ja schon am besten morgen mitdenken. Skalierung ist da ein Thema, Automatisierung, neue Regime wie jetzt der EU-AI-Act sind ja bereits vor der Tür. Wie baue ich Governance auf, die Zukunft aushält? Das wäre meine Leitfrage. Und vor allem, wie bereitet ihr euch auf das nächste GRC-Level vor?
Ich glaube, dafür müssen wir einmal gucken, von wo die meisten Unternehmen kommen. Und das ist eine sehr zerklüftete Governance. Das heißt, klassischerweise in verschiedensten Bereichen gibt es Richtlinien. Und die kann man sehr, sehr gut zusammenziehen und dadurch diese integrierte Governance schaffen. Wenn man ein stabiles System hat, was funktioniert, dann funktioniert das nicht nur zum Beispiel im Kontext Dora, dann kann man einen EU-AI-Act da auch rein integrieren. Man kann so gesehen auch NIS2, man kann Kritis, man kann ISO darüber abbilden. Das heißt, wenn man ein stabiles Integrated Governance System hat, führt es eben dazu, dass man von neuer Regulatorik nicht überrascht wird, sondern die in das Ökosystem, was man hat, einbauen kann. Und das führt eben dazu, dass wir von der Regulatorik-Seite, wenn man dieses integrierte Governance-System eben hat, unabhängig davon, was die Regulatorik möchte, schauen muss, wie man eine Integration schafft. Wenn das System robust ist, funktioniert das. Spannend ist aber an der Stelle, wie man eigentlich die Effizienzen hebt in diesem System. Das System steht, okay, Richtlinien sind soweit aufeinander abgestimmt. Man hat Prozesse in dem System, dass man klassischerweise in dem PDCA jährlich überprüft, was möchten wir tun, wie verbessern wir, was ist uns aufgefallen, welche Risiken haben wir. Ein ganz großer Hebel, und das sehen wir ja auch in sowas wie KI, ist eben Automatisierung von Technologie. Das heißt, wie schaffen wir es denn, mit gleicher oder weniger Ressource dasselbe Arbeitsergebnis zu erzielen? Und zwar, indem wir skalieren. Bedeutet Kontrollautomatisierung, Prüfungsautomatisierung. Dadurch schaffen wir wieder, wir haben es eben angesprochen, die Assurance, also die Sicherheit, dass das, was wir tun, funktioniert.
Gerade in den sensiblen Governance-Fragen braucht man ja oftmals Partner. Ne? Wir haben das gerade ein bisschen angerissen, nämlich wenn du so ein neues Projekt hast, sei es ein Big Four oder aber auch ein Software-Tool, das unterstützt, oder auch ein Headhunter, ja, ein Personalvermittler, wie wir das sind. Man braucht Partner, auf die man sich dann verlassen kann. Welche Kriterien zählen bei deiner Partnerwahl wirklich? Nehmen wir das Beispiel Beratungshaus. Ja, ich glaube, von meiner Sicht wird das, glaube ich, eines der wesentlichen Einkäufe gewesen sein, die in den letzten 2-3 Jahren von Dora betroffene Abteilungen vollzogen haben. Worauf achtest du da? Weil ein Rahmenvertrag der Big Four hat wahrscheinlich jede Versicherung, ja. Wenn du aber in die Auswahl gehst, wurde dir die Beratung in deinem Fall vorgesetzt? Hattest du ein bisschen Mitspracherecht? Wie war das?
Am Ende des Tages haben wir einen ganz normalen Ausschreibungsprozess gemacht. Das heißt, wir haben geprüft, was wir genau benötigen. Wir haben einen Bedarf sehr genau bestimmt und dann geschaut, wer diesen Bedarf am sinnvollsten decken kann über eine Ausschreibung. Da konnten sich Unternehmen natürlich ganz normal dann präsentieren, konnten zeigen, welche Stärken und welche Schwächen sie eben haben. Das haben wir eben wieder analysiert. Okay, wo sehen wir die Unternehmen dann stark? Wo sehen wir sie nicht so stark? Und wie hilft uns das dabei, unsere Story weiterzutreiben? Am Ende des Tages haben wir ein Implementierungsprojekt mit Zielen. Und egal, ob es intern oder extern ist, am Ende muss ich schauen, ob mir die Ressourcen, die ich an Bord holen kann, das den Mehrwert bringen können, den ich brauche und damit eben auch meine Zielerreichung sicherstellen.
Was unterscheidet denn gute von großartigen Beratungspartnern oder Häusern?
Ich glaube, wichtig ist, welche Ressourcen man sich an Bord holt. Also wenn wir über Beratungshäuser reden, reden wir immer über Menschen, die für einen temporär arbeiten. Das heißt, ich habe einen temporären Bedarf, ich weiß, was ich benötige an Skill und das können zum Beispiel, wie in unserem Beispiel angesprochen, diese Schnittstellenmenschen sein, die genau wissen, wie wir gewisse Dinge verknüpfen müssen. Das können aber auch beispielsweise Security-Architekten sein, das können IT-Architekten sein, die sehr genau wissen, wie wir Infrastrukturen bauen müssen, wie wir Assets schneiden müssen.
Wir haben gerade über das Thema Beratungshäuser gesprochen als externe Partner. Wir sind ja auch ein externer Partner, viele Versicherer, und vermitteln im Cybersecurity-Bereich sehr, sehr spezialisierte Profile. Wenn du jetzt mal auf deine Erfahrung zurückblickst mit Personalvermittlern, Headhuntern, Personalberatern, wie die sich alle auch nennen, wie ist deine Erfahrung? Woran erkennst du einen guten Personalvermittler, woran eher einen schlechten? Wie sind da deine Erfahrungswerte?
Ich glaube, am wichtigsten ist, dass man mir zuhört und versteht, welchen Bedarf ich habe. Weil ich will kein Produkt von der Stange sein, was man abarbeitet, sondern ich will wahrgenommen werden. Ich habe mir sehr genau überlegt, was mein Bedarf ist und das soll auch gewürdigt werden. Weil das ist am Endeffekt für den Headhunter ja leichter, weil er genau weiß, wonach er suchen muss. Und welche Profile auf meinen besonderen Bedarf passen.
Woran erkennt man einen schlechten Headhunter?
Ich glaube, man merkt sehr schnell, ob der Headhunter weiß, was ich möchte oder nicht. Das sieht man klassischerweise an den ersten Profilen, die man bekommt. Ob dahinter eine Story steckt, ob die Lebensläufe auf das passen, was ich eigentlich suche.
Das Matching also.
Genau.
Okay. In welchen Situationen macht ein Headhunter deiner Meinung nach absolut Sinn und in welchen eher nicht?
Ich glaube, wenn wir in die spezielleren Profile gehen, ist ein Headhunter sehr, sehr sinnvoll, weil das Netzwerk natürlich viel, viel größer ist. Und vor allem, wenn wir dahin kommen, dass natürlich auch passive Kandidaten durch Headhunter angesprochen werden, die nicht direkt auf der Suche sein müssen.
Wie spezialisiert muss denn ein Profil sein, damit ein Headhunter darauf suchen soll oder kann? Hast du da ein konkretes Beispiel? Ist es einer, der ein SMS verantwortet hat manchmal oder ein Pentester? Wie ist da dein Erfahrungswert bisher?
Ich glaube, vor allem in den neuen Regulatorik-Themen sind Headhunter sehr, sehr spannend, weil genau diese Profile ja noch gar nicht im Markt stark aufgebaut sind. Mhm. Also spezielle Profile, die auf die neuen Trends gehen, das kann KI sein, das können so Regulatorik-Sachen wie DORA sein, das können andere Dinge sein, wie schaffe ich denn ein integriertes Governance-System zum Beispiel?
Okay. Oder den Headhunter braucht man ja, um auch seine Teams zu skalieren, wenn man innerhalb kurzer Zeit wirklich aufstaffen muss. Die Teams in der Governance stehen ja unter massivem Dauerdruck. Das ist das, was man immer wieder hört. Denn diese Governance-Arbeit, das ist ja so eine Art Kontrollarbeit, das ist Hochleistung, auch mit psychologischen Nebenwirkungen. Woran erkennst du, dass dein Team erschöpft ist?
Ich glaube, wichtig ist, dass man die Leistung in Governance-Teams sichtbar macht. Weil man kann immer weiter arbeiten, man wird immer weiter Dinge in einem PDCA-Zyklus finden, die man verbessern kann. Hm. Aber es ist wichtig, dass man auch die Leistung trackt, dass man auch die Erfolge feiert und dass man das Tempo dahin anpasst, wie das Team es eben auch verträgt. Weil im Governance-Bereich ist das größte Problem, dass man sehr schnell Leute eben auch verheizen kann, weil man ihnen zu viel zutraut und Menschen das teilweise selber nicht einschätzen können, wie belastbar sie sind.
Das heißt, wie gehst du da vor? Ich meine, rein praktisch oder praktikabel, woran erkennst du es bei deinem eigenen Team, dass die Leute vielleicht jetzt mal eine Pause brauchen oder
Ich glaube, man merkt sehr stark an klassischen Führungsthemen. Man merkt, wie ein Mitarbeiter mit jemandem agiert. Man merkt, ob die Geduld eher aufgebraucht ist, ob man offen für neue Themen ist, ob man sich eher zurückzieht. Also klassische Führungsthemen helfen. Was sehr stark hilft, ist Mitarbeiter mitnehmen, das heißt fürs Zielbild sensibilisieren, das Zielbild mitarbeiten lassen und am Ende des Tages auch dadurch Ownership schaffen. Und dadurch schafft man eben auch einen Motivationsschub. Und gerade wenn man ein hochmotiviertes Governance-Team hat, merkt man auch sehr, sehr stark, wenn die Teams an die Grenzen kommen, gerade nach größeren Implementierungsphasen von neuer Regulatorik.
Ich frage mal ganz provokant, du sagst, man sollte sie mitnehmen in das Zielbild und dann sieht man, ob jemand psychisch vielleicht erschöpft ist. Ist das nicht doch lieber anders? Also muss man nicht nochmal vielleicht mit ihm auch abends mal ein Bier trinken oder nachmittags auch mal zur Seite nehmen? Oder wie spürst du das als Führungskraft? Verändern sich die Kollegen vielleicht, wenn einer eine zunehmende Erschöpfung hat? Reden die weniger? Machen sie weniger Witze? Wie spürst du das im Alltag?
Ich glaube, es gibt keine Pauschallösung. Am Ende des Tages arbeiten verschiedenste Profile im Governance-Bereich und das sind verschiedene Menschen, die hinter diesen Profilen hängen. Und jeder ist für sich irgendwie besonders. Ich glaube, gerade im Governance-Bereich braucht man ein Gefühl dafür, wie Menschen agieren, um auch zu merken, wann sie erschöpft sind und wann sie eben eine Pause brauchen.
Hm. Wie schützt du dich eigentlich persönlich auch vor Themen wie Perfektionismus?
Ich glaube, Perfektionismus ist die größte Gefahr im Governance-Bereich, weil man nie fertig wird. Hm. Das heißt, es ist eigentlich, böse gesagt, ein Hamsterrad, in dem man immer weiterlaufen könnte. Und auch da, analog zu den Teams, ist es wichtig, dass man für sich symbolisiert, wann man eben Erfolge hat, dass man weiß, wann man Erfolge hat und dass man selber stressresilient ist und auch Maßnahmen dagegen ergreift. Dazu gehört zum Beispiel regelmäßiger Sport, dazu gehören Hobbys. Sobald man in diesem Hamsterrad bleibt und immer weiter versucht, perfekt zu sein, brennt man sehr schnell aus.
Hm. Kommen wir zum Ende, lieber Sören. Du hast uns sehr viel davon berichtet, was die AXA auf die Beine gestellt hat beim Thema DORA. Viele Organisationen stehen aktuell da, wo ihr vielleicht vor 2-3 Jahren mal wart. Gerade wenn man auf NIS 2 schaut, die ja technisch gesehen kein DORA ist, eher eine DORA-Lite-Version, aber wenn man von einem niedrig- oder gar keinen regulierten Bereich kommt, ist der Transferakt, den man hier vollziehen muss, ja immens. Wenn wir jetzt die letzten 2 Jahre oder 3 Jahre als Lernfeld betrachten, was war denn dein oder euer größter strategischer Durchbruch?
Ich glaube, am wichtigsten ist Stakeholder Management. Man kann Regulatorik nur nachhaltig implementieren, wenn man auch alle Stakeholder mitnimmt, wenn man die Bedürfnisse der Stakeholder versteht und wenn man nachhaltig und möglichst einfach versucht, Regulatorik zu implementieren.
Was heißt ein Stakeholder Management jetzt in deinem Kontext? Heißt es, ein Stakeholder Mapping zu machen? Was heißt es methodisch genau? Die abzuholen, Weekly Newsletter zu schreiben an die Stakeholder. Wie geht sowas ab? Wie findet sowas genau statt?
Der Startpunkt ist wieder das gemeinsame Zielbild. Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist das Ziel mit der Regulatorik, die wir implementieren wollen, analog zu zum Beispiel auch Standards? Wenn man das Zielbild hat und die Akzeptanz der Main-Stakeholder hat, kann man dann anfangen, in die Implementierung zu gehen. Und in der Implementierung benötigt man zum Beispiel auch Fachbereiche. Da benötigt man die IT. Das ist unablässig. Und genau da ist es eben wichtig, auch wieder Akzeptanz zu schaffen und zu schauen, dass alle verstanden haben, warum wir es tun. Dass wir sicher gehen, dass wir sowas nachhaltig implementieren. Worst Case ist natürlich, dass wir nach 2 Jahren merken, oh, okay, jetzt haben wir 2 Jahre was gemacht. Das funktioniert nicht, Folgeprojekt. Das ist, glaube ich, immer so der Worst Case, gerade bei Regulatorikprojekten, weil es zeigt, dass man sich vorher nicht genug mit A, dem Zielbild und B, den Stakeholdern beschäftigt hat.
Okay. Was hat beim DORA-Projekt nicht funktioniert und warum?
Ich glaube, DORA ist ein sehr besonderer Fall, weil er ja von der EU vorgegeben wurde und die Implementierungsstandards sehr, sehr spät kamen. Das heißt, man musste eigentlich mit einer Implementierung starten, ohne zu wissen, was final kommt. Das hat ein sehr, sehr großes Level an Komplexität reingebracht, weil man parallel in der Implementierung und gleichzeitig in der Analyse der neuen Anforderungen war, die gekommen ist. Mhm. Dazu spielt noch rein, dass die Anforderungen ja von der EU kommen und die BaFin parallel erarbeitet hat, wie sie sich DORA in Deutschland vorstellt. Das heißt, das permanente Analysieren der Anforderungen in laufender Implementierung hat natürlich ein sehr hohes Level an Komplexität reingebracht.
Sören, wir sind ganz am Ende angekommen. Ein Format gibt es noch ganz am Ende. Das ist unser sogenannter Hot Seat. 10x10 Fragen. Du hast sehr viel über Strategie, über DORA, über Partner gesprochen, über eure High Critical Assets. Der Hot Seat wird das Echo sein dieser Episode. Er zeigt, wie man tickt, ohne sich erklären zu müssen. Du kriegst von mir circa 10 Fragen und musst sehr kurz antworten. Ja. Fangen wir an. ISO 27001 oder DORA, was macht dir mehr Bauchschmerzen?
DORA.
Schutzbedarfsfeststellung oder Risikoanalyse, was würdest du eher gerne skippen?
Schutzbedarfsfeststellung.
Die eigene Kontrolle versagt oder Fremde nicht erkannt, was schmerzt mehr?
Eigene versagt.
Was war dein größtes Missverständnis über Governance, bevor du es selbst verantwortet hast?
Dass Governance im Unternehmen keinen Mehrwert stiften kann.
Welche Entscheidung hat dir am meisten Vertrauen gebracht, intern oder auch eher gerne extern?
Dass man gemerkt hat, dass man den Support vom Vorstand hat, das zu tun, was man tun möchte.
Wenn du ein Governance-Prinzip tätowieren müsstest, welches wäre es?
Die Regeln sind die Regeln.
Letzte Frage, wenn dein ISMS eine Persönlichkeit hätte, wie würde es sprechen?
Ich glaube, es würde regelmäßig reflektieren, was es besser machen könnte.
Super. Das war's, Sören. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war mir eine Ehre, dich hier zu haben. Ich hoffe, dir hat's auch gefallen.
Sehr, danke, dass ich dabei sein durfte.
Ich glaube, was man aus dem Gespräch mit Sören sehr gut mitnehmen konnte, ist, dass DORA am Ende gar nicht das eigentliche Problem ist. Die eigentliche Herausforderung ist vielmehr, wie Unternehmen grundsätzlich mit Governance umgehen. Und wahrscheinlich haben viele von euch genau das schon mal erlebt. Neue Regulatorik kommt rein und plötzlich entstehen zusätzliche Prozesse, neue Kontrollschichten, neue Reports, neue Abstimmungen und oft auch komplette Parallelwelten. Und genau dadurch wird Governance teuer, langsam und schwer steuerbar. Spannend war deshalb vor allem der Gedanke, Governance nicht als Sammlung einzelner Vorgaben zu sehen, sondern als integriertes Steuerungssystem. Also die Frage, wie schafft man Strukturen, die nicht nur DORA tragen, sondern auch das, was danach kommt. Denn mit Sicherheit wird DORA 2.0 kommt oder irgendeine nächste regulatorische Anforderung. Und ich glaube, ein Punkt, der dabei besonders wichtig war, Priorisierung. Nicht alles maximal absichern zu wollen, sondern wirklich verstehen, welche Assets kritisch sind und wo tatsächlicher Impact entsteht und wo man mit Augenmaß steuern muss, statt einfach überall die größtmögliche Kontrolle draufzulegen. Denn am Ende entsteht Resilienz nicht dadurch, dass man möglichst viele Kontrollen baut, sondern dadurch, dass man die richtigen Dinge versteht, sauber priorisiert und organisatorisch zusammenführt. Vielen Dank an Sören für die offenen Einblicke und euch danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald mit der nächsten Episode. Das war CISO Unscripted. Echte Entscheidungen, mutige Leadership-Momente und klare Learnings für Security- und GRC-Leader. Und wenn du spürst, genau solche Menschen brauchen wir bei uns in der Company, melde dich gern. CISO Unscripted, powered by Digital Defenders.